Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ja, ein herzliches Hallo beim Sportphysio Talk Podcast. Hast du gut geschlafen? Eine Frage, die vielleicht viele Leute mit Nein beantworten. Gerade im Sport hat das Thema Schlaf einen immer höheren Stellenwert, weil man mittlerweile weiß, dass Schlaf so viel mehr ist als nur ein Energiesparmodus des Körpers, sondern dass da ganz viele Prozesse stattfinden, Aufbauprozesse, Regenerationsprozesse im Körper. Gerade im Zuge einer Rehabilitation findet im Schlaf ganz viel statt. Aber auch bei einer Prävention ist der Körper oder ist die Verletzungsgefahr erhöht, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin Probleme mit dem Schlaf hat oder zu wenig schläft. Da kann man Präventionsprogramme schreiben, im Kraftraum oder Mobility, was auch immer. Aber wenn der oder die Sportlerin einfach keinen guten Schlaf hat, sei es jetzt von Dauer, aber auch von der Qualität, dann wird die Verletzungsgefahr trotzdem erhöht sein. Mittlerweile, wie gesagt, weiß man, dass das Thema Schlaf zu diesen Säulen der Gesundheit sozusagen dazugehören, wo einfach Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte und als vierter Punkt sozusagen der Schlaf dabei ist. Und ich denke, dass wir Sportphysiotherapeuten all das auch in unserer Behandlung von Verletzungen, in der Prävention, in der Regeneration auch berücksichtigen müssen. Und hier, ich habe das auch in der letzten Folge der Stressfraktur schon gesagt, auch über unseren Tellerrand hinausschauen, um wirklich auch eine Therapie oder eine Reha auch auf mehreren Ebenen erfolgreich zu gestalten und nicht auf der Ebene des Bewegungsapparates, sondern da gehört einfach viel, viel mehr dazu, wenn man mit Sportlern und Sportlerinnen arbeitet, sei es in der Rehabilitation oder Prävention. Das heutige Thema geht um das Thema Schlaf im Sport bzw. in der Sportphysiotherapie. Dieses Thema werde ich aber nicht alleine besprechen, sondern ich habe mir eine Expertin an meine Seite geholt, Melanie Besendorfer. Sie ist Schlafcoachin und beschäftigt sich mit diesem Thema Schlafprobleme bzw. Schlafqualität, Schlafroutinen, wie man das alles verbessern kann, wie sie das genau macht, wie ihr Alltag ausschaut und warum Schlaf so wichtig ist für die Gesundheit, für die Rehabilitation und Regeneration. Das wird uns die Melanie dann im heutigen Interview sozusagen vorab auch noch persönlich erzählen. Und wie gesagt, viel Spaß mit der heutigen Folge und ich hoffe, ihr könnt wieder viel mitnehmen. Ja, hallo liebe Melanie, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Hast du gut geschlafen?
Ich habe sehr gut heute geschlafen, danke.
Wer sonst, als wenn das deine Expertise ist? Erzähl uns einmal kurz oder meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, wie du dazu gekommen bist, dich dem Thema Schlaf so intensiv zu widmen, dass du da quasi voll darin aufgehst.
Der Schlaf hat mich gefunden, das Thema Schlafgesundheit hat mich gefunden, also das Thema Gesundheit war immer schon meines. Ich habe mich mit 25 Jahren damals selbstständig gemacht mit einem eigenen Gesundheitsinstitut am Karmelitermarkt im 2. Bezirk in Wien und nach circa 5-6 Jahren der Selbstständigkeit kamen immer mehr Menschen mit Schlafproblemen zu mir und so habe ich mich dann mehr oder weniger auf dieses Thema wirklich spezialisieren und fokussieren begonnen, habe zahlreiche Ausbildungen gemacht, eine davon eben auch die zweijährige Ausbildung an der MedUni Wien zum Schlafcoaching, zum Zertifizierten. Dieses Jahr startet dort sogar der erste Masterlehrgang im Bereich Schlafcoaching. Das heißt eben, ja, ich habe viele Weiterbildungen im Bereich Hypnose, Entspannungstechniken, Aufstellungsarbeit und. Also alles, was zum Thema guter Schlaf dazugehört, gemacht.
Braucht man da bestimmte Voraussetzungen für das Masterstudium oder kann das jetzt jeder machen, der irgendwie einen Gesundheitsberuf erlernt hat? Oder braucht es da, oder könnte ich das zum Beispiel jetzt machen als Physiotherapeut mit einem Bachelorabschluss?
Genau. Würde absolut gehen. Also die genauen Zulassungsvoraussetzungen sind auf der Webseite der MedUni zu lesen. Soweit ich das noch weiß, muss man eben entweder ein abgeschlossenes Studium haben, beziehungsweise mehrjährige Erfahrung in einem Gesundheitsberuf.
Okay. Schlaf. Mittlerweile, wir haben im Vorfeld eh schon darüber gesprochen, weiß man ja, dass das mehr ist als nur, dass der Körper quasi so in den Energiesparmodus geht und schlafen kann man, wenn man tot ist und so weiter. Diese ganzen Dinge, da weiß man ja mittlerweile, dass das Schlaf einer dieser Säulen ist, der für eine, sagen wir, eine gute Gesundheit und vielleicht auch ein langes, gesundes Leben beiträgt. Im Sport ist es ja auch immer so, dass man gerade so neue Felder immer sehr gut oder wo sehr viel oder wo offen darüber gesprochen wird und das sehr oft gerne integriert wird, weil Geld dort keine Rolle spielt. Deshalb macht man alles, probiert gleich alles aus. Ich kenne das bei mir von irgendwelchen medizintechnischen Geräten. Im Sport hast du meistens Geräte dort stehen, die kosten mehrere Tausende, 50.000 in dem Bereich. Und da ist das Thema Schlaf aber auch immer mehr ein Thema geworden, das einfach, wo man weiß, das hat so einen wahnsinnigen Einfluss auf die Gesundheit. Nimm uns da mal kurz mit, was so die großen Auswirkungen des Schlafes eigentlich sind. Jetzt natürlich, wir sind in der Sportphysiotherapie, aber auch was die Gesellschaft betrifft. Was kann Schlaf anrichten, wenn man ihn nicht hat? Was kann aber auch anrichten, wenn man einen guten Schlaf hat, eine gute Schlafqualität und so weiter?
So wie du wirklich ganz wahre Worte sprichst, Schlaf ist nach wie vor noch so ein ganz großes, finsteres, unbekanntes Thema für viele. Und viele wissen gar nicht, warum der Mensch überhaupt Schlaf benötigt. Schlafen müssen wir alle, um wach sein zu können. Im Schlaf finden Regenerations- und Erholungsprozesse statt, die nicht nur für unsere Organe, für die Zellerneuerung, für die Muskelregeneration, sondern auch für unsere Regeneration der unserer Psyche, unserer Emotionen, zum Abbau von den ganzen Informationen, die wir Menschen heutzutage aufgrund der Informationsflut mit Handys, Digitalisierungen einfach auf uns eintrudeln, unser Gedächtnis, unsere kognitive Leistung extrem beanspruchen tagsüber und wir hier tagsüber viel zu wenig Entspannungspausen oft mehr bekommen und diese fehlenden Entspannungspausen machen extrem mit unserem Nervensystem etwas und das sind auch dann oft die heutigen Gründe, warum so viele Menschen derzeit so schlecht schlafen oder warum auch die Zahl der Schlafstörungen so stark in den letzten 10, 15 Jahren gestiegen ist. Und deshalb ist Schlaf heutzutage eben gefragt oder die Schlafgesundheit gefragter denn je und die Suche nach gutem Schlaf gefragter denn je. Und also die Aufklärung dazu, warum müssen wir schlafen, ist, glaube ich, klar, für die körperliche Erholung. Wir wissen es, wenn wir verletzt sind, zum Beispiel ein Mensch, der eine Gehirnverletzung hat, wird in ein künstliches Koma in Schlaf versetzt, um wieder gesund zu werden. Das heißt, wir brauchen den Schlaf, wir müssen schlafen, damit wir uns körperlich und psychisch von Dingen erholen können.
Du hast es gerade schön gesagt, es ist auf mehreren Ebenen sozusagen. Man spricht mittlerweile davon, dass wenn man einen Schlafmangel hat, dass es, wir haben im Vorfeld gesprochen, es gibt vielleicht Autoren, die das Ganze sehr intensiv beschreiben sozusagen, ja, aber man weiß einfach mittlerweile, dass, und das kann man jetzt auch sehr grob sehen jetzt einmal, dass der Schlaf auf jeden Fall Einfluss auf das Immunsystem hat, was ja für den Sportler oder die Sportlerin wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, wenn ich ein schlechtes Immunsystem habe, werde ich wahrscheinlich immer wieder mit Infekten zu kämpfen haben. Ich werde verletzungsanfälliger sein. Ja. Warum gerade das Immunsystem, wenn wir da jetzt im Bereich der Gesundheit oder auf den Körper bezogen auch dabei bleiben, dass man immer wieder so oft, so, man kennt das ja Leute, die dann einfach sehr oft krank sind, und dann aber trotzdem Sport vielleicht machen, wo man eigentlich glaubt, man sollte gesund sein dadurch. Und dann redet man näher mit denen und dann weiß man, dass die vielleicht einfach einen gestörten Schlaf sozusagen haben. Warum spielt der Schlaf gerade so eine wahnsinnige Rolle auf das Immunsystem auch?
Weil während der Nacht, während des Schlafes werden ganz bestimmte Immunzellen aktiviert. Und diese Immunzellen bekämpfen eben diese Krankheitserreger. Und dadurch, wenn der Schlaf bzw. die Schlafqualität zu unausreichend war, können gewisse Immunzellen nicht entstehen bzw. aktiviert werden und dadurch entsteht oder kommt es eben zu einer stärkeren Entzündungsintensität im Körper und das ist oft der Grund, warum eben Menschen heutzutage auch aufgrund der mangelnden Schlafqualität mehr Infekte erleiden, ein schlechteres Immunsystem einfach haben, aber eben auch gereizter sind und schlechter drauf sind oder auch in einer Art gefühlten Jetlag über den Tag sich bewegen.
Ich kenne das auch oft von Leuten, die einfach, man glaubt dann oft, dass das ein wenig, wie wenn sie ein bisschen leicht tipsy wären, also leicht angetrunken sind, die einfach so, wo man einfach weiß, okay, die haben einen permanenten Schlafentzug und dann hat man das Gefühl, okay, die sind aber so übertrieben, wie wenn die einfach leicht angetrunken wären. Ja? Also ich finde das auch so ein spannendes, weiß nicht, ob es da eine Erklärung dafür gibt oder warum und weshalb das gerade die dann so überschwellig und sind, wie wenn sie eben leicht tipsy wären sozusagen.
Genau, also man muss davon ausgehen, dass man zum Beispiel nach 12 Stunden Wachheit hat der Körper eine Aufmerksamkeitskompetenz wie ein Mensch, der 0,5 Promille Körper Alkohol im Blut hat. Nach 17 Stunden sind wir schon bei 1 Promille. Und man hat einen Versuch gemacht, also der Versuch ist der anerkannteste in den 70er Jahren, seitdem sind solche Versuche nicht mehr erlaubt worden. Da hat man damals den Randy Gardner, einen 17-jährigen jungen Mann, 11 Tage und 11 Nächte nicht schlafen lassen. Man hat eben wissenschaftlich, medizinisch nachgeschaut, was passiert mit dem menschlichen Körper, wenn er nicht in den Schlaf gebracht wird, wenn man ihn hindert quasi an dieser Regeneration. Und genauso wie du gesagt hast, also es waren extreme Koordinationsschwierigkeiten, massive kognitive Ausfälle, Sprach-, Wortfindungsstörungen, Desorientiertheit, bis hin zu wirklich massiver Gereiztheit, alles dabei. Mhm. Ist, wie wir Menschen auch sind, in Rhythmen gekommen. Also es war kurz besser, dann wieder massiv schlecht, dann wieder kurz besser. Je länger die Wachheit war, desto massiver die Einflüsse. Und eben gerade Schlafstörungen oder eben zu wenig guter Schlaf, ich sage immer wirklich zu wenig guter Schlaf. Es ist nicht immer die Schlafdauer, die guten Schlaf ausmacht. Also jemand, der zum Beispiel 8-9 Stunden schläft, heißt nicht, dass der besser schläft als jemand, der 6 Stunden schläft. Es kommt immer auf die Schlafqualität an. Und eben zu unausreichend unguter Schlaf führt eben leider dazu, dass Menschen eben nicht nur eben Konzentrationsschwierigkeiten haben, sondern eben auch wirklich Koordinationsschwierigkeiten haben. Weil wir ja auch im Schlaf extrem viel lernen. Also wenn wir technische Tricks im Sport lernen, festigt sich das im Schlaf. Wir lernen in der Nacht erst die Technik wirklich im Körper abzuspeichern. Und die können wir dann. Je besser wir da schlafen, desto besser meine Leistung am nächsten Tag.
Das ist für die Reha ist das ja auch wahnsinnig spannend, weil gerade jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt Thema Kreuzband hernimmt, da geht es ja ganz viel um diese da ist man jetzt gerade am Anfang beim Kniethema, man weiß Kraft, ja, braucht man und so weiter und so fort. Das Thema ist quasi durch so ein bisschen, aber mittlerweile spricht man da auch immer mehr über diese Neuroplastizität, dass diese koordinative Fähigkeit des neuen Kreuzband, was da drinnen ist sozusagen, dass das auch abgespeichert wird und dass das halt im motorischen Kortex auch verankert wird. Und das sieht man wieder meiner Meinung nach einen richtig schönen Zusammenhang, wenn ich jetzt eben in einer Kreuzbandreha bin, und mein Patient oder meine Patientin hat keinen guten Schlaf, dann wird der wahrscheinlich Probleme haben, dieses Knie in weiterer Folge auch ansteuern zu können. Und dann kann ich Übungen machen, was ich möchte, dann kann ich da und du musst noch mehr da und da, aber ich werde wahrscheinlich nie zufrieden sein. Und das ist das, was ich gemeint habe mit dem Tellerrand rausschauen. Da braucht man dann vielleicht auch andere Hilfsmittel oder andere Wege, nicht nur das einbeinige Landen auf irgendeiner instabilen Unterfläche oder wie auch immer, sondern dann braucht man vielleicht auch den Schlaf und dann auch mit seinem Patienten darüber reden, wie schaut dein Schlaf aus. Und das finde ich halt einfach ein super Aspekt, einfach das kann man schon mitnehmen wieder als Therapeut, um zu sagen, okay, jetzt ist eine wichtige Phase für dein Kreuzband, wo ganz viel passiert, mit, dass da vielleicht neue Nervenendigungen reinkommen, dass dieser Umbauprozess stattfindet, dass man da seinen Sportler, Sportlerin wirklich genau sagt, versuche, ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, versuche gut zu schlafen, ja, aber dass man da vielleicht auch versucht zu sagen, okay, achte die nächsten Wochen darauf, dass du vielleicht jetzt nicht jede Feier dabei bist, sondern dass du halt auch das Thema Schlaf ernster nimmst in der Reha. Und ich glaube, das ist gerade ein schöner Punkt, den du da gesagt hast, eben mit dem Abspeichern von diesen Fähigkeiten, von den koordinativen Fähigkeiten, die einfach für einen Sportler wahnsinnig wichtig sind, in der Reha, aber auch natürlich im Wettkampf. Ja, das ist definitiv so etwas, wo ich sage, da kann der Therapeut gleich einmal viel mitnehmen. In Richtung Leistungsfähigkeit, wenn wir jetzt gerade beim Sportler sind, all das, was du jetzt gesagt hast, von kognitiv bis koordinativ bis Konzentration, das braucht ja der oder die Sportlerin immer. Von Hobby bis zum Leistungssportler, jeder muss sich konzentrieren können. Sei es der Triathlet, der jetzt dann sein in der Wechselzone plant, oder im Leistungssport der Biathlet, der einfach dann runterkommen muss und sich konzentrieren muss, dass er da etwas trifft sozusagen. Ja. Inwiefern, glaubst du, hat das Ganze Einfluss auf die, ist das ein Unterschied, sagt man, wer besser schläft, der wird auch erfolgreicher in seiner Sportart sein? Würdest du das?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Also es gibt auch Versuche und Studien, die das belegt haben, einen Menschen nach einer schlaflosen Nacht in kognitiven, aber auch in körperlichen Dingen zu testen. Also man hat ihnen Spiele gegeben, die sie kognitiv zusammensetzen haben müssen. Einmal nach einer Schlafen, einmal nach einer schlaflosen Nacht. Und die Ergebnisse waren immens. Ja, welche Leistung oder welche Entscheidungen man auch trifft. Also Menschen, die zum Beispiel nach einer schlaflosen Nacht Entscheidungen treffen müssen, sind viel gewagter, risikobereiter und machen dadurch viel mehr Verletzungen, viel mehr Fehler als ein Mensch, der gut geschlafen hat. Der ist vorsichtiger, umsichtiger, ist koordinierter und trifft richtige Entscheidungen. Als Menschen eben, die dann viel mutiger zwar sind, aber viel fehlerhafter entscheiden.
Einen Satz, den ich gelesen habe, und das fand ich auch sehr spannend. Viele sagen ja immer, morgen habe ich einen großen Wettkampf, heute muss ich früher schlafen gehen. Im Endeffekt ist aber die Nacht vor dem Wettkampf nicht mehr so ausreichend, sondern es geht eher um die Nächte in den Wochen davor, genauso wie du hast es vorher eh schon gesagt, also vorab, vor der Aufnahme, dass Ernährung und Schlaf ja auch sehr wichtig sind. Ja. Und das ist ja genau das Thema, wenn ich nur am Tag davor gut esse, wird das meine Leistungsfähigkeit nicht beeinflussen. Ja. Oder halt wird keinen Einfluss haben, wenn ich mich wirklich über Wochen darauf vorbereite. Und da sind wir eben auch, wenn ich über Wochen ein großes Ziel hinarbeite, dass ich da im Training arbeite, aber eben auch im Schlaf, dass ich dann einfach auch ein besseres Outcome habe. Das heißt, den Satz würdest du sozusagen auch unterschreiben, dass es nicht nur um die Nacht vor einem Wettkampf geht.
Ja, genau, also auf jeden Fall. Und ich würde es sogar ganz schlimm finden, sich dann auch noch so zu konzentrieren auf diese Nacht, auf diesen Schlaf vor dem Wettkampf. Weil das baut ja immens an Druck auf in dem Sportler oder in dem Hobbysportler. Und das kann gar keine gute Nacht werden. Weil Schlaf braucht Entspannung. Und sobald wir angespannt sind in Körper und Geist, ist der Schlaf dahin. Und von dem her ist es ganz, ganz wichtig, sich hier auch auf einen guten, vertrauensvollen Weg zu geben, wenn man sagt, okay, Schlaf ist eine ganz wichtige Säule, eben für Rehabilitation, für Regeneration meines Körpers nach Sporteinheit, nach egal welchen Sporteinheiten, ist Schlaf immer wichtig. Umso mehr wird auch in den vielen letzten Jahren von Spitzensportlern zu Schlafcoaches zurückgegriffen, um hier auch, weil ja auch Schlaf etwas sehr Individuelles ist. Ähnlich wie Ernährung. Jeder von uns benötigt anderen Schlaf zu anderen Uhrzeiten, in einer anderen Intensität. Und der Schlaf-Wach-Rhythmus gibt ja auch vor oder ist mit dem Essensrhythmus gekoppelt, ist mit meinem Bewegungsablauf gekoppelt. Das heißt, ich kann einmal feststellen lassen, welcher Schlaftyp bin ich? Was sind so meine idealen Aufstehzeiten? Was sind meine idealen Pausenzeiten? Wo muss ich vielleicht Naps machen, um dann wirklich auch meinen Körper zu regenerieren? Und wie lege ich dann meine Essenszeiten danach aus und meine Trainingszeiten? Und das, so sieht dann wirklich ein perfekter Schlaf-Wach-Sportplan aus und Essensplan aus. Wenn ich das wie Ronaldo zum Beispiel wirklich perfektioniere, mit dem richtigen Mindset noch, dass mich das alles nicht stresst, dann kann ich auch wirklich Spitzenleistungen abliefern.
Du hast es gerade gesagt, Schlafrhythmus sozusagen, zirkadianer Rhythmus, das ist so ein Thema. Wenn man sich mit Schlaf ein bisschen reinliest, dann hört man dieses Wort oder diese Info, hört man dann immer wieder. Damit einher geht auch dieser Chronotyp sozusagen, also zirkadianer Rhythmus und Chronotyp sind ja zwei Dinge, die sehr individuell auch sind. Ja, jetzt hat man, früher hatten es die vielleicht ein bisschen schwerer, die bis 10 geschlafen haben. Die hat man immer gesagt, ja, du bist faul, der verschlaft den ganzen Tag und so weiter. Ja, dafür war der dann sehr nachtaktiv. Ja. Mittlerweile weiß man, dass jeder so seinen eigenen Chronotypen hat. Und eben auch diesen zirkadianen Rhythmus, der sich ja danach dann steuert. Lass uns mal kurz darüber reden. Du darfst entscheiden, Chronotyp, zirkadianer Rhythmus oder ob du da immer die Parallel dazu ziehst. Aber ich finde, das ist einmal spannend auch, dass man einfach, es gibt diese Eulen und diese Lerchen, dass man das einfach auch einmal mitbekommt und dass man nicht jeden quasi sagt, du musst um 7 Uhr aufstehen und trainieren.
Genau. Also auch das ist, glaube ich, ein ganz großer Schlafmythos und auch, was jetzt so manchmal prophezeit oder gehypt wird, ist so diese Morgenstunde, dass jeder um 5 Uhr in der Früh aufstehen muss und bis 6 Uhr sich seine Me-Time gönnen muss. Also ich rate daher ganz strikt davon ab, weil wenn wir uns einmal die Chronobiologie so anschauen, die Chronobiologie hat eben unterschiedliche Typen. Da gibt es eben nach unserem europäischen chronobiologischen Typus die Lerche. Da gibt es auch wieder extreme Typen, die um 4 Uhr Chronobiologie und im Sommer, also die Chronobiologie, sind alles innere Uhren in uns. Viele Hormone, die diese inneren Uhren ansteuern. Die haben natürlich auch äußere Taktgeber, wie vor allem die Sonne. Und die inneren Uhren laufen jetzt im Sommer anders als im Winter. Das heißt, ein extreme Lerche, die vielleicht jetzt im Sommer schon um 3 Uhr aktiv ist. Ihre Zyklen werden aber schon um 2 Uhr, also um 1:30 stoppt bei einer extremen Lerche die Melatoninproduktion. Der Blutdruck wird erhöht und der Körper beginnt aufzuwachen. Und um 3 ist die Putzmutter, um 3:30 kann die sofort Hausputzen, Sport beginnen und ist da. Ist ein ganz extremer Typ. Sind nur 1-2% der Bevölkerung. Dann gibt es die Moderaten, die dann, sagen wir, 5:30, 6 munter werden, die dann in die Gänge kommen, die am Vormittag sehr viel Energie haben, sehr viel Leistung erbringen können. Mittags dann Regeneration brauchen, richtiges Energietief, meistens so zwischen 12 und 1 erleben, nach dem Essen vor allem, die dann auch wirklich ruhen sollten im Idealfall. Wirklich nappen, auf der Couch, sich im Sessel zurückziehen, nichts tun. Am Nachmittag kriegen die wieder ein Hoch, diese Lerchen, und ab 17, 18 Uhr ist vorbei mit der Leistung. Also ab 17, 18 Uhr sollten Lerchen noch nicht mehr arbeiten, sollten auch keine Arbeit, wirklich körperliche Arbeit mehr machen, keinen Sport mehr machen und auch nichts mehr essen. Ab 18 Uhr ist bei moderaten Lerchen mehr oder weniger der Stoffwechsel eingestellt. Wenn nach 18 Uhr der geht um 20 Uhr noch fein essen, dann wird er keine gute Schlafqualitätsnacht haben, weil einfach dieses Essen wie Blei im Magen und im Darm liegt. Es kann nicht mehr verarbeitet werden oder nur noch sehr schwer erauft. Und diese Verarbeitungs- und Regeneration- und Entgiftungsprozesse, die hier der Darm mühselig in der Nacht jetzt machen muss, blockiert natürlich viele wichtige andere Erneuerungsprozesse. Das sind also Lerchen, von denen wir jetzt sprechen. Also ich bin eine davon. Ja, also meine ideale Aufstehzeit ist 6.15 Uhr. Ich darf eben auch nicht mehr, oder sollte ab 17 Uhr nicht mehr arbeiten, 18 Uhr, und auch nichts mehr essen. Die sind, wie gesagt, 10-15% der Bevölkerung sind solche Typen. Der Großteil sind Tauben. Tauben sind so die Normaltypen, die so zwischen 7 und 8 Uhr in der Früh aufwachen, aufstehen, mal ein, zwei Stunden ein bisschen Zeit brauchen, um in die Gänge zu kommen, die dann so ab 9 Uhr gut leistungsfähig sind. Der Großteil der Gesellschaft sind Tauben. Man geht davon aus, dass 60-70% der Gesellschaft diese Normaltypen sind. Die tun sich auch im Arbeitsleben nicht schwer, wenn die einmal eine Frühschicht machen müssen oder auch einmal eine Spätschicht machen müssen. Im Gegenzug zu den anderen extremeren Typen wie Lerchen oder Eulen, also wenn ich als Lerche eine Nachtschicht auf Dauer machen müsste oder eine Spätschicht auf Dauer machen müsste, hätte ich ein erhöhtes Krebsrisiko oder ein Risiko an Depressionen oder sonstigen psychischen und physischen Erkrankungen zu erleiden. Also wichtig ist es wirklich auch nach seinem Chronotyp auch seine Arbeit zu suchen. Und eben nicht nur seine Essens- und Sportpläne danach auszurichten. Der Normaltyp ist eben der, der ihm am wenigsten Probleme hat, mehr oder weniger seine Schlafenszeiten anzupassen. Der geht so zwischen 23 und 0 Uhr meistens ins Bett und steht so, wie gesagt, zwischen 7 und 8 meistens auf. Und dann gibt es die Eulen. Und die Eulen sind gerade bei den Jugendlichen zwischen 15 und 25 und hier vorwiegend Männer betroffen, weil hier vor allem die hormonelle Veränderung in diesem Alter diese Schicht, diese jugendlichen Männer zu extremen Spättypen macht, zu Eulen macht. Und das heißt, man kriegt oft, ich habe viele Anrufe oft von Müttern, von verzweifelten Müttern, die ihre Söhne, obwohl jetzt Matura oder Schule war, nicht vor Mitternacht ins Bett bekommen, die nicht vor Mitternacht schlafen können und oft sogar zu Psychologen, Psychiatern geschickt werden, Medikamente verschrieben werden, Schlaftabletten verschrieben werden, damit diese jungen Männer oder auch junge Frauen oft endlich um 11 ins Bett gehen und schlafen sollen. Das Problem ist, chronobiologisch sind die in einem bis 25 in einem Rhythmus drinnen, dass der Körper eigentlich erst nach Mitternacht sagt, ich bin müde. Die Melatoninproduktion beginnt erst viel später. Das heißt, viele sind auch extreme. Ich habe oft extreme Spättypen bei mir, die einen Chronotyp-Test machen, wo rauskommt, Schlafenszeit 2.15 Uhr, 2.30 Uhr. Das heißt, die trainieren auch am besten am Abend. Die dürfen oder sollten am Bett nicht um 7 oder um 8 frühstücken, weil der Stoffwechsel einer Eule beginnt erst um 10, 11 zu arbeiten. Würde derjenige ein gutes Frühstück, auch wenn es gut gemeint ist, zu sich nehmen, würde der Stoffwechsel hier einmal extrem viel Energie benötigen, um das jetzt zu verarbeiten. Und das heißt, der fühlt sich am Tag nie so fit und nie so in Energie, weil einfach der Stoffwechsel ihn bremst und blockiert. Deshalb ist es eben hier immer, das ist auch mein erster Ansatz im Schlafcoaching, ich schicke immer Schlaftyptests aus. Es gibt auch auf meiner Homepage eigene Seite für Chronobiologie, eine Unterseite, wo ich drei unterschiedliche Tests, wo man sich einmal diesen Chronotyp von sich selbst anschauen kann, testen kann. Der erste ist eben dieser klassische Fragebogen, der wissenschaftlich evaluiert ist, wo man sich selber abfragt und dann die Punkte zusammenzählt, dann sieht man, ob man eben ein extremer Morgen-, moderater Morgentyp ist, Normaltyp ist oder extremer oder moderater Abendtyp ist. Oder man macht den von Michael Preuß, das ist ein amerikanischer Chronobiologe, Schlafmediziner, der hat das noch ein bisschen mit Charaktereigenschaften fixiert, da habe ich den Link dazu, da kriegt man auch ganz tolle Anwendungen und auch oft Tipps, wann sollte ich meinen ersten Kaffee machen, trinken in meiner Chronotypologie oder Sport machen. Und der dritte Test, den es seit geraumer Zeit gibt, ist von der Berliner Charité, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist eben das Spannende. Also man kann jetzt seit circa einem Jahr, eineinhalb Jahren, mittels einem Haaranalyse-Test, wirklich von den Haarwurzeln, bestimmen lassen, also RNA-Bestimmung ist das, welcher Chronotyp ich bin. Und dann kriegt man nach ein paar Wochen eben von der Berliner Charité, man bekommt also ein Testkit, kriegt das zugeschickt, schickt dann 15 Haarwurzeln an die Berliner Charité ins Labor und bekommt 4-5 Wochen später diese Auswertung. Und da steht genau drin, wann sollte nach meiner Chronobiologie ich essen, Sport machen und so weiter. Schlafen vor allem, ja.
Sehr spannend. Also ich finde, das war wirklich schon ein richtig super Input, weil ich mir denke, wenn ich mir das jetzt hernehme aus der Praxis, wenn ich natürlich jetzt Triathletin bin, Marathonläufer oder Läufer, Läuferin, je nachdem, dann kann ich ja eigentlich mein Training sehr gut gestalten, wie ich es möchte. Das heißt, ich kann mir den Trainingsplan eigentlich an meinen Chronotypen anpassen und das ist ja perfekt. Dann hole ich eigentlich das Beste raus. Das ist gleich einmal so eine, glaube ich, wahnsinnig wichtige Take-Home-Message von den Zuhörern und Zuhörerinnen, wenn ich mit einem Sportler oder auch wenn, ich habe ja auch Sportler und Sportlerinnen als Zuhörer, nehmt das gleich einmal mit und versucht es euren Trainingsplan so auch anzupassen. Und du hast das schön gesagt, es gibt diesen 5-AM-Club, den, was man vielen wahnsinnig erfolgreichen Leuten zuschreibt, Amazon-Gründer und wie auch immer halt. Ich glaube, das sind einfach, das ist auch so ein Klischee, vielleicht trifft das auf die zu und vielleicht sind das alles genau dieser Chronotyp, aber man muss sich da nicht reindrängen lassen und vielleicht ist das mehr Leistungspush als das 3 Kilogramm weniger schwere Triathlonrad oder wie auch immer, oder die neuen Carbon-Laufschuhe. Vielleicht sollte man an dem auch mal den Ansatz wählen und nicht immer nur.
Lieber eine Stunde mehr schlafen, mehr Regeneration, entspannter aufstehen und nach seinem Chronotyp angemessen in den Tag starten.
Jetzt habe ich gesagt, das sind die Einzelsportler, jetzt haben wir die Mannschaftssportler. Zu meiner Zeit, wie ich beim Fußballverein gearbeitet habe und wir sind auf Trainingslager gefahren, dann waren das genau diese Kategorie, die du gerade gesagt hast, junge Männer, 15 bis 25 in dem Alter ungefähr, und die wurden eigentlich quasi dazu gezwungen, um 6.30 Uhr aufzustehen und um 7 Uhr Morgenaktivierung zu machen, das heißt Laufen und ein bisschen Mobility, und 22 Uhr ist Bettruhe. Da wurden die, da gab es nichts anderes. Ja? Jetzt sehe ich natürlich die Seite auch des Trainers, weil du kannst das bei Vereinen wie Real Madrid, Manchester City, da weiß man, Liverpool, die haben diese Schlafcoaches, die arbeiten damit und die passen auch wirklich alles ganz genau an. Da ist alles dem Erfolg untergeordnet und da wird auf sowas auch Rücksicht genommen. Jetzt sind das aber alles junge Sportler, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht, aber trotzdem versucht da jeder natürlich mitzuschwimmen. Jetzt einfach so, tun wir mal philosophieren, was wäre ein möglicher Ansatz, um das vielleicht in, ich sage jetzt einmal, den professionellen Sport noch mehr zu integrieren, wenn man gerade mit so einem Range zusammenarbeitet von 15- bis 25-jährigen Sportler, Sportlerinnen, dass man da vielleicht im Mannschaftssetting noch was rausholen könnte. Hättest du da einen Ansatz dafür oder eine Idee, die man vielleicht weiterverfolgen könnte?
Also wenn wir schon beim Philosophieren sind, dann ist es ja nicht nur im Sportbereich, wie viel Talente hier runtergeschraubt werden, sondern ja auch im Schulsystem. Was wir unseren Jugendlichen oft antun, jungen Menschen, hier nicht in ihr Potenzial zu kommen, nur weil wir so frühe Schulzeiten haben oder Sportbeginnzeiten haben. Also gerade im Sportbereich jetzt, wenn ich sage, ich habe ein Trainingslager, wäre das natürlich super wünschenswert, diese jungen Burschen mindestens bis 8, 9 aufschlafen zu lassen, mit ihnen dann soft zu starten und ab 11, 12, 1, 2 und dafür bis am Abend, bis in die Nacht trainieren, sie ausbauen und am Abend dann bis 12 munter lassen, Regeneration zu machen und dann um 1, 2 ins Bett gehen zu lassen. Diese jungen Männer hätten viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Konzentration, viel bessere Energieleistung, Motivation, Freude. Also sie könnten, bin ich mir ziemlich sicher, viel mehr ihr Potenzial abrufen, würden sie in ihrem chronobiologischen Rhythmus, den sie in diesem Alter haben, jeder individuell, es gibt sicherlich einige, die auch jünger sind, man könnte eben beginnen, einmal so einen Chronotyp-Test zu machen mit jedem und dann sehe ich, welches Potenzial, welcher Chronotyp jeder hat. Und wenn ich da ein bisschen als Trainer Einfluss nehmen könnte, Frühstückszeiten für vielleicht 2, 3 Frühstückseinheiten zu machen, jeder nach dem, wann er es braucht und auch vielleicht 2, 3 unterschiedliche Trainingspläne und gemeinsame Fenster hat. Also ich habe das ja auch oft, wenn Paare zu mir kommen, ja, der eine, er ist die volle Eule, sie die volle Lerche vielleicht, ja, ja, der eine frühstückt nicht mit mir, der andere geht mit Abendessen mit mir, also habe ich ein gutes Schnittfenster, meistens zum Mittagessen. Also in der Mittagszeit kann ich beide Gruppen an Chronotypen trainieren. Und es ist ja auch sinnvoll, warum wir Menschen Chronotypen sind, dass man.
Ich finde das super spannend, weil mein Ansatz wäre jetzt der, herzugehen und zu sagen, okay, passt, wir machen einfach ab einem gewissen Alter und ich weiß das ja selber im österreichischen Profifußball oder im Akademiebereich, da haben wir alle Akademiemannschaften, da siehst du die, hast du dir 6 Trainingseinheiten, du kannst die Spieler in den Sommerferien holen, wann du willst, ja. Das heißt, rein theoretisch wäre da ein super Input, neben all den körperlichen Tests, die man macht, auch zu starten, einfach diesen Haartest. Ich meine, weiß nicht, wie viel der kostet, aber der will jetzt keine 5.000 Euro oder...
Nein, also die Haaranalyse, wenn ich jetzt richtig erinnere, kostet 179 Euro.
Ja, also
bei meiner Homepage kriegt man 10%, wenn man meinen DS10-Code verwendet, ja, dann kriegt man 10%, also kostet ca. 160 Euro, 163 Euro sowas. Und wenn jetzt eine Mannschaft oder auch, ich bin ja auch viel in der betrieblichen Gesundheitsversorgung in Unternehmen tätig mit Vorträgen und Workshops, auch da gibt es zum Teil eben Unternehmen, die das flächendeckend 500 Stück Tests für ihre Unternehmer kaufen. Mhm. Da kriegt man es dann günstiger. Naja. Ja. Aber wo man einfach sagt, ich habe hier wahnsinnig viel Potenzial liegen und viel Krankenstände, weil ich meine Menschen zu unterschiedlichen oder zu falschen Schichtzeiten einteile.
Mhm. Und ich denke mal, die 150 Euro rund oder wie auch immer, wenn ich dann aus 2 Spielern davon den nächsten David Alaba raushauen kann und dafür 4 Millionen kriege oder was auch immer, dann, also das wäre jetzt philosophisch mein Ansatz, gleich einmal zu sagen, würde das jetzt jemand hören, der einfach eine Akademie leitet, der könnte gleich einmal hergehen und sagen, passt, so machen wir das. Und so wie du sagst, es gibt natürlich in unserer Gesellschaft, es ist nicht möglich, alle, also das weiß ich selber von Schule und Ding und das, es gibt bestimmte Trainingszeiten, aber meistens sind die Trainingszeiten so auf 9:30, 10:00 angesetzt und die zweite Trainingseinheit dann meistens so 3:00, 4:00. Und das sind ja grundsätzlich Fenster, wo man sich ja auch gut arrangieren kann, dass man vielleicht sagt, okay, jetzt auf einem Trainingslager, die eine Hälfte trainiert am Vormittag eher diese Situationen und am Nachmittag schaue ich dann vielleicht, dass ich die ganze Mannschaft beieinander habe und trainiere die Spielsituationen oder im Eishockey oder im Handball, in diesen ganzen Mannschaftssportarten. Also um die Sache jetzt quasi so ein bisschen zu beenden und philosophieren, ich glaube, das wäre für jeden, der das hört und der eine Mannschaft betreut, wäre dieser Ansatz definitiv einmal, das ist wie ein großes Blutbild, finde ich auch immer super wichtig, damit man einfach sieht, wie geht es meinen Spielern oder Spielerinnen, dass man sowas vielleicht auch integriert und ich glaube, dass es bei Mannschaften wie Manchester City, Real Madrid so ohnehin schon gemacht wird und da glaube ich, können wir auch wieder einiges davon lernen sozusagen. Ja, sehr cool, jetzt wissen wir die Chronotypen, zirkadianer Rhythmus, das geht ja alles quasi so einher mit dem Ganzen. Wann jemand seine beste Leistung bringen kann, da geht es ganz viel drum. Wann ist der Blutdruck vielleicht in der Höhe? Wann senkt er sich wieder? Wie schaut es von der kardiovaskulären Effizienz aus? Wie kann meine Muskulatur arbeiten und so weiter? All das regelt ja dieser zirkadiane Rhythmus. Ja. Und auch so wie der Chronotyp ist das ja, also man kann den zirkadianen Rhythmus an den Chronotypen quasi anpassen, kann man das so sagen? Oder
also zirkadianer Rhythmen sind ja nichts anderes, die steuern ja den Chronotyp von uns mit. Chrono ist die Zeit, also die Zeitbestimmung, in der wir sind. Also wir sind, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Message, wir sind Rhythmuswesen, nicht Taktwesen. Der Mensch der heutigen Zeit taktet sich zu. Takt ist etwas für Maschinen. Alles in den gleichen Intervallen zur selben Zeit zu machen. Wir haben aber Rhythmen. Wir haben einen Anstieg, ein Höchst, und dann ein Abstieg und ein Tief, dann geht es wieder hoch. Egal, ob es eben die Körpertemperatur ist, der Blutdruck ist oder eben Hormone, die den Schlafwachhaushalt, den zirkadianen Rhythmus steuern. Und das muss uns bewusst sein, dass wir uns hier in diesen Rhythmen, je mehr wir uns in diesen Rhythmen unsere Ernährung die Leistung, die Sport, die kognitive Arbeit, in der wir leben, also nach der wir uns quasi ausrichten, je mehr wir das tun, je mehr wir danach leben, desto gesünder sind wir. Mhm. Und desto besser passiert auch bei Verletzungen die Rehabilitation.
Ja, ich bin halt optimal eingestellt sozusagen für meine ganzen Abläufe, die ich machen will tagsüber. Und das ist, ich finde das super spannend, weil man kann das ja wirklich, ich sage es nochmal, als Einzelsportler ist das ja die Wahnsinns-Take-Home-Message, weil wenn ich meinen Plan selber steuern kann, dann kann ich ja das danach steuern und weiß, warum ich einfach keine Leistung bringe, wenn ich jedes Mal um 6 in der Früh laufen gehe, weil ich eher vielleicht um 9 her laufen sollte und vielleicht kann ich dann auch mein berufliches Leben auch so ordnen, dass ich sage, okay, ich mache einen Teil meiner Arbeit von 6 bis 8 und um 8:30 gehe ich dann laufen und wie auch immer halt. Ja. Also ich finde das gerade für Einzelsportler ist das wichtig, auch wenn man die betreut, dass diesen ersten großen Part da von der Folge jetzt gleich auch da mal mit reinzunehmen.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.